Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast und des D3Con Podcast. Heute mit dem richtig, also erstens live von der D3Con, eine sehr ordentliche, nicht nur Online-Marketing-Messe, sondern die Messe zur Zukunft des digitalen Marketings. Und heute mit einem richtig guten Thema, nämlich im Grunde die Geschichte der Revolution von Mobilität. Herzlich willkommen und eine Geschichte, die in Hamburg geschrieben wurde oder geschrieben wird. Herzlich willkommen, Thomas Zimmermann. Moin.
Moin. Erstmal danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Ja, genau. In Hamburg gegründet.
Ja, und du bist ja schon länger dabei. Du warst ja auch schon mal hier auf der D3Con. Damals warst du noch CMO, jetzt bist du CEO. Das freut mich ganz besonders, wenn nochmal deutlich wird, wie Marketingfunktionen wirklich auch für Gesamtverantwortung, für die Geschäftsentwicklung auch wichtig sein können. Ganz früher hieß ihr noch MyTaxi. Viele der etwas Älteren, kann man schon sagen, ich glaube, das war noch vor, wann habt ihr euch umgebrandet? Vor 10 Jahren?
Nee, Umbrandung auf Freenow war 2018, 19, je nach Markt.
Okay, gar nicht so lange.
Das ist noch gar nicht so lange her.
Ja. Ich bin sicher, jetzt nicht nur hier im Raum, sondern auch viele der Zuhörerinnen und Zuhörer haben euch schon genutzt. Ihr seid ja, das kannst du bestimmt gleich selbst erklären, aber ihr seid ja eine nicht nur eine App, eine Plattform mit mehreren Lösungen, seid mehrseitiger Marktplatz. Das ist vom Produkt als auch von der Marketingseite eine super Herausforderung. Wir werden heute über beide sprechen. Wenn du Freenow erklärst, wie erklärst du das deinen Stakeholder?
Erstmal, also der einfachste Punkt ist wirklich zu sagen, super App für Mobilität. Mhm. Ja, super App, weil eigentlich alles dabei ist. Und am Ende ist, glaube ich, der Kern der Plattform, dass man alle urbanen Mobilitätslösungen auf einer App buchen kann. Mhm. Mit einem Login, einmal Payment-Methoden, einmal Führerschein hinterlegt und vor allem aggregierten Supply. Also jetzt in Deutschland haben wir eigentlich alle Carsharing-Anbieter zum Beispiel auf der Plattform. Wir haben Sixt, wir haben ShareNow, wir haben Miles und musst nicht durch 3 Apps durchswitchen, gucken, wo ist das nächste Auto, ist mein Führerschein in der App schon abgelaufen und so weiter, sondern dir wird eigentlich das nächste Auto angezeigt. Dann kannst du dann darauf zugreifen mit der einen App. Das gleiche gilt für Scooter, für E-Mopeds, für E-Bikes und aber auch für das klassische Ride-Hailing-Geschäft, also Taxi oder die Vermittlung von privaten Mietwagen mit Chauffeur.
Das sind ja so mehrere Lösungen für unterschiedliche Mobilitätssituationen. Wir kennen euch jetzt hier aus Hamburg ja schon praktisch mit am längsten. Ihr seid aber jetzt nicht nur in Deutschland vertreten, sondern auch durchaus in vielen anderen Bereichen. Seid ihr mit in allen, vorab, seid ihr mit allen Lösungen in allen Märkten gleich vertreten oder gibt es Märkte, wo ihr nur Teile eurer Lösung anbietet?
Wir sind in 10 Märkten in Europa vertreten, ganz klarer Fokus auch auf Europa von uns. Und das Angebot, also theoretisch versuchen wir alles überall anzubieten, das ist aber nicht immer möglich. Teilweise gibt es regulatorische Hürden, ja, also in manchen Städten sind Scooter einfach noch nicht erlaubt. Mhm. Und dann kommt oder nicht mehr. Und dann kommt es so ein bisschen drauf an, welche Partnerangebote es gibt. Weil bei uns, wir sind halt wirklich eine Plattform. Das heißt, wir betreiben nicht selber die Autos oder die Scooter, sondern wir aggregieren die Partner auf. Wir haben jetzt inzwischen 14 Partner auf der Plattform. Tier, Voi, Miles, in anderen Ländern sind es dann andere Anbieter, die man vielleicht nicht so kennt, Cooltra zum Beispiel, ist in Spanien und in Italien relativ groß, und dann eben die lokalen Taxifahrer und Mietwagenunternehmen. Und dass wir das eben auf aggregieren, aber dann entsprechend auch darauf angewiesen sind, dass unsere Partner dann in den entsprechenden Regionen agieren oder dass es einen neuen Partner in der Region gibt oder wir mit den Partnern in die Region expandieren.
Okay. Gibt es nochmal, um vielleicht abschließend auf diese Produkt und die Lösung, die ihr anbietet, zurückzukommen, gibt es irgendwie ein klares Übergewicht von einer Lösung? Also wir haben euch jetzt hier mit Taxi wahrgenommen und danach kam irgendwie das Share-Riding. Gibt es da eine klare Verteilung?
Ja, also wir kommen ganz klar aus dem Ride-Hailing-Geschäft und das ist auch immer noch so das Rückgrat des Geschäfts und vor allem auch Taxi. Aber man sieht natürlich, die neuen Mobilitätsformen sind jetzt ja auch erst über die letzten 2-3 Jahre dazugekommen. Da sieht man natürlich nochmal extreme Wachstumsraten. Wenn das Geschäft insgesamt gut wächst, so year-by-year 50%, sieht man dann bei diesen New Mobility Types tatsächlich irgendwie Wachstumsraten von 250%. Ja, also die Adaption ist sehr, sehr stark. Und dann kommt es auch total, würde ich sagen, einmal auf die Stadt an. Ja, wie bewegt man sich in der Stadt? In Hamburg bewegt man sich sicherlich auch anders als in London. Wie ist das Wetter? Ja, wenn schlechtes Wetter ist, dann geht natürlich Ride-Hailing und Carsharing hoch. Wenn irgendwie gutes Wetter ist im Sommer, dann sind E-Scooter und E-Bikes gefragt.
Okay, die Zielgruppen, jetzt vielleicht fangen wir erstmal mit dem deutschen Markt an, den kann ich mir immer am besten vorstellen, aber wie ich kenne das, also ich nutze das, meine Söhne nutzen das, die denken gar nicht mehr drüber nach, ein eigenes Auto zu kaufen, also sie nehmen vielleicht unser Auto, aber sonst nur eure. Wie sehen eure Zielgruppen aus?
Ja, das geht genau in die Richtung. Also wir haben, glaube ich, inzwischen vor allem mit der Erweiterung des Angebots auch die Zielgruppe erweitert. Also klassischerweise für Ride-Hailing ist jetzt kein an sich günstiges Produkt. Ja, das heißt, das hat schon eher auch eine kaufkräftige Zielgruppe, vor allem in der häufigen Nutzung, sowohl im privaten Bereich, aber auch natürlich viel im Geschäftskundenbereich. Ja, also jeder, der irgendwie geschäftlich viel reist, muss dann vom Flughafen oder vom Bahnhof meistens noch mit dem Taxi weiter. So, da kommt das eigentlich her. Und mit der Erweiterung auch der neuen Mobilitätstypen ist die Zielgruppe auch deutlich jünger noch zusätzlich geworden. Und eben genau darauf fokussiert, so wie deine Söhne, Menschen und auch jüngere Menschen, die sich quasi im urbanen Raum bewegen wollen. Ja, und da irgendwie auch unterschiedlichste Ansprüche haben, je nach Situation. Ja, ob man jetzt irgendwie abends zum Essen geht oder feiern geht oder ob man irgendwie Freunde trifft oder es zur Arbeit benutzt, sind ja auch teilweise andere Verkehrssituationen, andere Wettersituationen und andere Ansprüche. So. Dadurch, dass wir diese Breite jetzt anbieten, hat sich die Zielgruppe da durchaus zusätzlich, die alte Zielgruppe ist immer noch vorhanden, aber zusätzlich verjüngt.
Bevor wir über die harte Marketingwelt sprechen, von so einer plattformökonomischen Aufgabe, die ihr da löst, wie sind denn die Kundenwerte? Also vielleicht kannst du so einen Einblick geben. Also wenn du das möchtest und das nicht allzu indiskret ist, aber ich sehe ungefähr, was ich bei euch lasse. Ich sehe auch, was ich dadurch substituiere. Also vielleicht manchmal substituiere ich ein Taxi, manchmal die HVV oder andere Lösungen. Ich vermute, dass mein Kundenwert sich in den letzten 5 bis 10 Jahren vermutlich jedes Jahr fast verdoppelt hat. Also auf kleiner Basis immer höher. Wie ist denn das so im Allgemeinen?
Ja, also grundsätzlich, je länger die Kunden mit uns sind, steigt der Lifetime Value und eigentlich auch die Nutzungshäufigkeit bei den Heavy Usern, würde ich sagen. Jetzt muss man mal gucken, wir haben natürlich ziemlich viele Kunden und du lebst jetzt in der Stadt, wo unser Service verfügbar ist und nutzt den sehr viel. Mhm. Das freut mich sehr, weil das ist natürlich am Ende der beste Kunde für mich. Aber wir haben natürlich auch eine Menge Kunden, die reisen in Städte, wo unser Service verfügbar sind, wohnen aber sonst vielleicht irgendwie in einem Land oder in einer Region, wo es den Service nicht gibt. Das sind trotzdem keine schlechten Kunden, weil die das immer nutzen, wenn sie da sind. Da liegen immer vielleicht 3 Monate oder 6 Monate dazwischen. Das macht es so ein bisschen schwieriger, die richtigen Churn-KPIs zu berechnen, ja, und sich wirklich anzugucken, wer ist denn wirklich rausgechurnt oder wie ist eigentlich das Nutzungsverhalten der User auf die Kohorte gesehen. Mhm. Ja, und dann gibt es irgendwie auch andere, ich meine, dann gönnt sich vielleicht mal jemand einmal im Monat oder alle 2 Monate ein Taxi, wenn man irgendwie schön essen war, nutzt es aber vielleicht nicht im Alltäglichen. Das sind trotzdem gute User, die haben aber einfach ein anderes Nutzungsverhalten, so dass wir in der Segmentierung schon sehr, sehr stark darauf achten müssen, wie ist das Nutzungsverhalten des einzelnen Users, klar, in einer gewissen Form aufaggregiert, um den dann richtig zu bedienen. Also jemand, der kontinuierlich über die letzten 2 Jahre immer so 2-3 Monatsrhythmus das irgendwie nutzt oder vielleicht auch in verschiedenen Städten, ist natürlich anders zu bedienen, als wenn du das jetzt nutzt und auf einmal aufhörst. Mhm. Ja, gut, wenn du es 2 Wochen nicht machst, dann bist du vielleicht im Urlaub. Wenn du aber irgendwie anfängst, 4-6 Wochen nicht mit uns zu fahren, ja, dann sollten da schon die ersten CM-Maßnahmen bei dir eingetrudelt sein.
Ja, also ich will ja ganz ehrlich sein, wenn ich churne, dann, also kurzzeitig churne, dann churne ich, weil der Wettbewerb entweder eine bessere Verfügbarkeit hat, das ist dann super situativ, ne? Oder weil er, so wie ihr vermutlich, auch Rückgewinnungskampagnen macht. Ne? Und ihr seid ja nicht alleine auf dem Markt. Es gibt ja so die ein oder andere Plattform aus Europa oder gar aus Übersee, die durchaus teilweise auch sehr aggressive Kundengewinnung und Kundenrückgewinnung macht. Und ihr macht das ja vermutlich, kommen wir gleich drauf, ihr seid ja vermutlich auch nicht ganz, ganz harmlos, was die Rückgewinnung angeht. Wie geht ihr damit um, also mit der Wettbewerbssituation?
Nee, ich meine, das ist ein valides Geschäftsmodell, entsprechend gibt es Wettbewerb, so wie in allen validen Geschäftsmodellen. Ich glaube, an sich ist Wettbewerb ist ja auch erstmal nichts Schlechtes. Ne? Wettbewerb treibt Innovation und bringt Dinge voran. Ich glaube, man muss so ein bisschen differenzieren. Unser USP ist auch im Vergleich zum Wettbewerb, wir sind auch Stand heute die Mobilitätsplattform mit dem breitesten Angebot. Bei uns hat man Zugriff auf über 400.000 Fahrzeuge in Europa, also Scooter, Taxis und so weiter. Das bietet auch keiner von den großen Überseekonkurrenten in der Form an. Mhm. Der andere Punkt ist, und das geht dann auch wieder so ein bisschen auf unsere Zielgruppe, wir positionieren uns auch nicht jetzt als das Ryanair der Mobilität, sondern haben auch ein ganz klares Serviceversprechen an unsere Kunden. Deswegen der Fall, das kann immer mal vorkommen, aber dass die Verfügbarkeit bei uns schlechter ist, ist relativ selten. Mhm. Und insbesondere in Märkten jetzt wie Deutschland, wo auch Taxi noch eine sehr, sehr große Rolle spielt aus unserer Historie, haben wir sehr, sehr gute Service-Levels. Sodass es im Regelfall der Kern der Zielgruppe sind nicht diejenigen, die immer versuchen, den günstigsten Preis zu kriegen, sondern diejenigen, die einen qualitativen, verlässlichen Service haben wollen, wissen, was sie bekommen und das auch hochqualitativ dann entsprechend haben und dann nicht auf 2 Euro im Preis optimieren.
Okay, cool, verstehe ich. Lass uns mal in die harte Marketingwelt einsteigen. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem akquisitorischen Marketing an. Mhm. Du bist ja schon ein Weilchen dabei und du hast ja selbst auch einen glasklaren Marketing-Hintergrund. Du warst hier auch ein sehr ordentliches Hamburger Unternehmen, Good Games, eine harte also vermutlich auch eine gute Schule in einem nicht wettbewerbsbefreiten Umfeld. Wie macht man akquisitorisches Marketing für so eine Plattform mit einem Produkt, was noch nicht seit 100 Jahren existiert?
Ja, ich glaube, also es ist ja ein Mobile-First-Produkt. Mhm. Ja, ich glaube, das ist erstmal so, wo man vielleicht denkt, alles ist digital. Mhm. Ganz viel ist digital. Mhm. Also wir machen die ganz normale Klaviatur des Online-Marketings und CRMs. Lassen da auch, glaube ich, relativ wenig aus. Also klar, wir testen und gucken, wo wir wie viel Geld ausgeben. Wenn man es jetzt auch mit dem Gaming als voll digitales Produkt vergleicht, mhm. Das ist schon nochmal ein bisschen anders, weil wir haben am Ende einen Medienbruch. Ja, und zwar anders als sonst über der Medienbruch, wo man gesagt hat, von Mobile und TV und so weiter, sondern wir haben einen Bruch zu der eigentlichen Nutzung. Wenn du jetzt im Gaming sagst, irgendwas random, Instagram-Ad. Mhm. Ja, theoretisch kann ich mir die App dann runterladen und direkt spielen. Mhm. So, das heißt, ich hab einen sehr engen Conversion-Funnel. Bei uns ist es tatsächlich so, wenn wir eine Instagram-App schalten, du sitzt irgendwie auf dem Sofa, lädst dir die App vielleicht runter, aber dann springst du ja nicht raus und weiß nicht, buchst du ein Taxi oder springst auf den Scooter, sondern hast dann vielleicht einen Delay. Das heißt, wir haben einen Time-Lag, häufig auch gerade bei den digitalen Kanälen von Registration zu First Usage. Mhm. So, das macht es natürlich dann in der Optimierung, gerade jetzt iOS 14 auch ein bisschen schwieriger. Ne? Da gibt es ja zeitliche Begrenzungen, wie lange man sehr genau tracken kann. Aber das ist der digitale Bereich. Auf der anderen Seite, und das ist dann vielleicht für alle Digital-Marketeers fast counterintuitive, war es für mich auch, kann eine Out-of-Home-Werbung direkt am Point of Interest für dich sein und quasi direkt dann, wenn du das brauchst, ja, weil du irgendwie am Bahnhof oder am Flughafen stehst, gerade wenn du die App noch nicht hast oder wenn du vielleicht nicht mehr, die noch nicht so häufig genutzt hast und nicht dran denkst, du siehst die Werbung, sagst, ja, okay, und hast dann direkt den Use Case, ja, und benutzt es dann direkt. So, dass wir einen relativ ausgewogenen Mix tatsächlich auch mit Klassik haben. Also von klassischem Online-Marketing über Audioformate, Podcast-Werbung und so weiter, aber dann wirklich hin bis zu ganz klassischem Digital Out-of-Home und tatsächlich Außenwerbung auf den Fahrzeugen, was einer der, würde ich sagen, stärksten und wichtigsten Awareness-Treiber bei uns ist.
Mhm. Super interessant. Das ist, ich meine, du kommst ja auch aus dem D2C oder aus dem, das, was wir früher Performance-Marketing genannt haben. Das ist ja eigentlich ein doppelter Attributionsalbtraum. Ne? Du hast zum einen die Themen, die man hat, wenn man im Grunde über die App arbeiten muss, und du hast einen großen Time-Delay. Und bei den Upper-Funnel-Maßnahmen hast du sowieso, da ist praktisch die Attribution schon inhärent nicht da. Und zudem auch noch ein Zeitdelay. Wie seid ihr damit klargekommen? Oder war das, habt ihr so tiefe Taschen gehabt, dass das damals egal war?
Nein, also ich meine, du kannst natürlich wie alle anderen Brand-Advertiser auch, musst du dir Wege bauen. Ja, du kannst es natürlich nicht direkt attribuieren, wie beim Online-Marketing, aber du trackst deine Brand-Awareness. Du guckst dir Korrelationen mit den vermeintlichen organischen Installs an, die ja zum Großteil nie organisch sind, sondern durch irgendeine Werbemaßnahme getriggert sind. Wir haben dann jetzt kürzlich auch gestartet, auch eigentlich eher relativ klassisch, Marketing-Mix-Modeling zu machen, um das wirklich auch mit einzubeziehen, weil neben dem checkbaren Marketing, neben dem nicht checkbaren Marketing, die von dir erwähnte Incentivierung spielt dann irgendwie auch eine Rolle. Und das mal irgendwie in ein Modell reinzuhauen und irgendwie zu gucken, was ist denn wirklich der Uplift? Ja, das ist natürlich kein hartes, ganz genaues Tracking, aber es gibt schon auch ein ganz gutes Bild darüber ab, wie so die High-Level-Attribution des Budgets auf die verschiedenen Kanäle erfolgen sollte.
Okay, ich stelle mir nochmal zu den upper-funneligen und analogen Maßnahmen, ich stelle mir das schwer vor, das auch zu optimieren. Ist ja so eine Parallele zu den Quick-Commercelern, ne? Die hatten auch irgendwie nur Regionen, wo sie arbeiten können, und dann haben sie praktisch, hatten auch einen sehr starken Wettbewerb und haben dann teilweise die Gebiete, die eine hohe Zielgruppenaffinität irgendwie versprachen, dann zugepflastert. Aber bei den Quick-Commercelern war eine ganze Zeit lang der Marktanteil so wertvoll, dass es, glaube ich, egal war. Das war auch eine kurze Zeit. Bei euch scheint, ihr müsst ja deutlich, so wie ich euer Geschäftsmodell verstehe, deutlich, deutlich besser rechnen. Längere Atmen haben. Wie optimiert ihr das?
Also es ist natürlich erstmal super geotargeted. Mhm. Ja, also die digitalen Maßnahmen, aber dann Point of Interest ist einfach, ja, also wo der Airport ist, wo ich irgendwie out of form buche, das weiß ich ja. Aber für uns dann auch, wir machen auch TV-Werbung, da ist dann aber tatsächlich alles, was Connected TV ist, interessanter, weil wir es dann tatsächlich da ausspielen, wo es auch Sinn macht und nicht irgendwie in der ländlichen Region in, weiß nicht, Brandenburg oder so, und dann relativ wenig Streuverluste haben. Das heißt also, der Geofokus ist ganz klar so, dass wir die Streuverluste versuchen, so klein wie möglich zu halten. Und dann ist es ehrlicherweise auch viel Test and Learn. Ja, auch mit den nicht trackbaren Sachen, wie gesagt, ex post kann man irgendwie dann über das Mixed Marketing Modeling die Daten reinfüttern, auch für die zukünftigen Kampagnen sich angucken. Und dann ist es auch ganz simpel, das haben wir ehrlicherweise sogar im Gaming, wo es voll digital schon war, gemacht für nicht trackbare Sachen. Wir fragen unsere User einfach auch, wie sie auf uns aufmerksam geworden sind. Da erkennt man auch teilweise Unterschiede in der Wahrnehmung. Ja, so, ja, über die TV-Ad, aber du siehst, dass die Conversion nachher irgendwie über Google gekommen ist, ja, oder sowas. Ne? Dann kannst du dir den Touchpoint-Funnel schon ein bisschen vorstellen, wie das funktioniert. Aber so kriegst du halt schon ein verdichtendes Bild.
Ja, das finde ich einen interessanten Punkt, ne? Die, wie desillusionierend so deterministische Datenquellen sein können für alles, was eher so praktisch befragungsbasierte Marktforschung ist. Aber gut, nicht unser Hauptproblem, denke ich. Wenn du die Funnel-Verteilung anguckst, du hast jetzt viel über, das ist ja auch typisch für Leute, die Märkte entwickeln dürfen, viel über Upper-Funnel-Maßnahmen gesprochen. Wie bedeutsam sind eher so die Lower-Funnel, also alles, was im Search und im Retargeting ist?
Grundsätzlich auch sehr relevant. Also Search muss man auch so ein bisschen differenzieren im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen. Ist jetzt vielleicht die klassische Google-Suche. Mhm. Nicht ganz so, also kommt auch was so, ist nicht ganz so relevant, weil die Leute, ja, also vielleicht, wenn du in Urlaub fährst, lass mal irgendwie Taxi buchen in Hamburg oder sowas, aber das ist jetzt nicht so ein super High-Frequency-Search-Term. App-Store-Suche ist extrem relevant. Okay. Also App-Store-Search-Ads bei Apple ist ein super wichtiger Kanal. Da eben auch dann nicht nur auf die eigene Brand, ne, sondern auf die verschiedenen Keywords. Da kommt schon einiges an Traffic her. Retargeting auch. Ist natürlich immer, ist nicht mehr ganz so einfach, weil du natürlich im Zweifelsfall eine Consent-Thematik irgendwie auch mit berücksichtigen musst, auch je nachdem, wie weit der User schon war und welchen Consent er gegeben hat bezüglich Retargeting. Spielen aber definitiv auch eine Rolle. Also ich würde mal sagen, die gesamte Klaviatur des Performance-Marketings hat schon einen signifikanten Stellenanteil bei uns.
Aber vermutlich ist es, also glaube ich, hast du gerade schon gesagt, dass das Volumen, was du in den Lower Funnel Maßnahmen kriegen kannst, dich vermutlich nicht wirklich dauerhaft befriedigen kann. Also
Nein, das reicht nicht aus. Ja, das reicht nicht aus. Und du musst den Funnel irgendwie befüllen. Und dann kommt es ja auch immer darauf an, wie guckst du da drauf und was ist wirklich Lower Funnel für dich? Weil wenn wir jetzt unsere Kohorten angucken, wir optimieren auf einen Post-Install-Event. Also wir optimieren im Regelfall immer auf den New Active User, das heißt die erste Tour, die du mit uns machst. Je nachdem, wie schnell die ist, ja, kann das irgendwie 2 Minuten nach Registrierung sein oder auch 5 Tage. Das heißt, wir optimieren grundsätzlich dahin. Und das heißt, da öffnet sich dann natürlich schon irgendwie ein gewisses Fenster, wenn dann Consent gegeben wurde, aber die Leute noch nicht irgendwie gefahren sind, die dann nochmal irgendwie ein bisschen zu pieksen. Das machen wir dann aber eigentlich eher über unsere CRM-Channels. Da müssen wir dann nicht auf Retargeting zurückgreifen. Das heißt, in unserem Fall ist das Retargeting-Fenster, sage ich mal, wo du eine Möglichkeit hast, schon zu retargeten, also wo du den entsprechenden Datenpunkt hast und wo wir sie aber nicht vielleicht günstiger über andere Maßnahmen erreichen, ist ganz anders als im E-Commerce zum Beispiel. Ja, oder in einem anderen, weil du automatisch, wenn wir eigentlich die Touchpoints haben, dann hast du die App schon auf dem Telefon, dann können wir dir eigentlich was pushen, ja. Du musst bei der Registrierung deine E-Mail-Adresse eingeben, das geht gar nicht anders, ja. So, das ist einfach nicht, du kommst nicht, guckst mal dir den Warenkorb an und gehst dann wieder, so wie im E-Commerce. Das heißt, das ist wahrscheinlich schon kleiner als in anderen Industrien, einfach aufgrund der Funnel-Mechanik.
Okay, aber kannst du denn so das, was du im Gaming garantiert auch immer machen wolltest, dass du die CACs den CLVs gegenüberstellen konntest nach Kanal und spezifischen Gewinnungsweg.
Könnt ihr das? Das machen wir. Wird natürlich für die Non-Trackable-Maßnahmen kannst du es nur aufaggregiert machen. Genau, aber wir gucken uns den User-CLV an und haben auch eine CLV-Prediction entwickelt, so wie ich das auch aus dem Gaming kannte, sodass man auch vielleicht so ein bisschen weiß, was glauben wir denn, was der User mal wert wird, und dementsprechend leiten wir das dann zurück in die CACs, also wie viel können wir im Schnitt über die unterschiedlichen Kanäle, auch extreme Bandbreite pro Kanal und Land, kann da mal irgendwie, weiß nicht, Faktor 5 dazwischen liegen, was wir für einen Neukunden zahlen können und wollen, damit sich das dann in einem auch wieder nach Land unterschiedlichen Kohortenzeitraum erstmal den Deckungsbeitrag erzielt und dann in die Gewinnzone eingeht.
Okay, ganz kurz nochmal zum Verständnis. CAC steht für Customer Acquisition Cost und CLV für Customer Lifetime Value. Das sind so die lieblingsaggregierten Größen. Super, aber genauso würde man es ja machen wollen. Das Geschäftsmodell gibt das ja auch her und vermutlich gerade auch, was die Prediction angeht. Wie lange braucht ihr denn, um so eine 80% Prediction haben? Also sind das 2-3 Tage, sind das 2-3 Monate oder wisst ihr das schon?
Ja, idealerweise haben wir so eine Woche. Dann hat man schon mal einen ganz guten Indikator, weil eben ein Großteil auch der Erstkonvertierung in dieser Woche passieren. Ja, und dann diese atypische Nutzerverhalten sind hinten raus, wenn du erstmal konvertiert bist. Da haben wir dann auch genügend Historie und Daten. Mhm. Da kommen jetzt mit den neuen Formen ganz interessante Aspekte dazu, weil wir holen natürlich einen Plattform-User, aber vielleicht hast du das ja runtergeladen, um Scooter zu fahren. Mhm. Heißt aber nicht, dass du immer nur Scooter fährst. Vielleicht passiert irgendwann ein Cross-Sell zu Taxi oder andersrum, ja, oder bestehende Taxi. Das heißt, die Dynamik der Kohorten hat sich jetzt über die letzten 2-3 Jahre mit der Erweiterung des Portfolios schon stark verändert. Ist ein bisschen herausfordernder, aber macht es natürlich auch spannend, weil du natürlich im Zweifelsfall Modelle dir überlegen kannst, Hypothesen aufstellen kannst, okay, vielleicht kriege ich für einen Service, der die Customer Acquisition Cost runter und die kriegt die vielleicht günstiger, wenn ich irgendwie jemanden auch vielleicht einfacher konvertiere auf dem Scooter und so irgendwie, weiß nicht, da mal 4 Euro, das ist jetzt auch nicht irgendwie, sprengt nicht das Monatsbudget. Und das werden aber nachher dann auch starke Ride-Hailing-Kunden. Ja, so dass du da irgendwie auch anfängst, mit Mischkalkulationen zu arbeiten. Das macht es ein bisschen komplexer, aber genau, so nach einer Woche sind wir dann irgendwie ganz gut dabei, das zu predikten.
Cool. Ich überlege gerade, ob Marketing, also gerade diese feine Steuerung, nicht vielleicht der größte Hebel ist, um wirklich kapitaleffizient wachsen zu können. Weil, also es gab eine Zeit lang, da musste man nicht kapitaleffizient wachsen können. Das ist hier, glaube ich, jetzt anders. Ich weiß nicht, wie eure Gesellschafter das sehen, aber die sind ja vermutlich auch nicht.
Also. Nö, wir haben, glaube ich, wie einen Großteil aller Industrien ganz klare Profitabilitätsziele. Aber ich glaube, für uns ist auch wichtig, und das hat auch was damit zu tun, dass wir jetzt auch schon eine Weile am Markt sind und jetzt nicht erst seit 2-3 Jahren. Und User Acquisition ist immer noch wahnsinnig wichtig, aber das, versuchen wir in Deutschland, das Bestandskundenmarketing ist extrem wichtig. Ja. Ja, also die CRM-Maßnahmen, natürlich auch noch schöne Möglichkeiten in der App. Wir haben Newsfeed in der App, wo man irgendwie Sachen reinpushen kann. Für bestimmte Sachen kannst du dann Push-Notifications, In-App-Messages und so weiter schalten. Das ist extrem wichtig. Ja, und da eben die richtige Segmentierung und das sehr, sehr viel auch automatisiert. Ne? Wir wollen jetzt ja da irgendwie nicht ständig manuell Kampagnen irgendwie bauen. Und da die richtigen Mechaniken zu setzen, schon vom Onboarding-Flow bis zu, du hast irgendwie aus Versehen Konkurrenzprodukt benutzen, wir müssen dich daran erinnern, dass du doch eigentlich unser Kunde bist. Das spielt schon eine extrem große Rolle.
Das ist gut, bevor ich dich so nach der Marketingorganisation frage, würde ich dann gerne nochmal in den CRM-Teil tiefer einsteigen. Also das merkt man ja bei euch, dass ihr nicht so auf die schnelle überhitzte Wachstumsnummer optimiert seid, wie vielleicht, also was ist mir blöd, also der Elefant im Raum war ja, dass es eine Zeit lang mindestens eine sehr, sehr große Plattform, die sehr, sehr guten Kapitalzugang hatte aus den Staaten, die praktisch im Grunde sich den Markt sehr, sehr stark kaufen konnte. Das hat sich ja deutlich beruhigt. Und ihr wart schon immer, auch vermutlich dadurch, dass ihr nicht direkt an der Börse seid, schon immer etwas so mal, das sah alles nachhaltiger aus von außen betrachtet. Wie übersetzt sich das ins CRM?
Ja, wir haben, also man muss dazu sagen, ne, das ist ein hochkompetitiver High-Growth-Markt. Das heißt, wir haben durchaus auch immer schon mal sehr aggressive Sachen gemacht, aber tatsächlich nicht im Umfang, wie jetzt Konkurrenzprodukte das über einen längeren Zeitraum gemacht haben. Am Ende übersetzt sich das ins CRM so, dass wir einmal eine sehr technische Lösung gebaut haben, also basierend auf unserem grundsätzlichen CRM-Tool. Wir nutzen Braze, das ist kein großes Geheimnis. Die haben uns schon auf irgendwie 5000 Präsentationen draufgepackt und haben aber quasi intern zusätzlich noch ein Tool gebaut, was dann Braze befüttert. Braze ist ein Massen-CRM-Anbieter, einer der größten CRM-Anbieter. Da sind jetzt ein paar Ride-Hailing-spezifische Sachen oder Mobility-spezifische Sachen, die so nicht abbilden. Und das geht genau da rein, dass wir sagen, wir brauchen unsere Segmentierung. Und egal, ob jetzt Neukunde oder Reaktivierung oder einfach auch ja Volumensteigerung von aktiven Kunden, um die noch mehr zu bewegen, das kann über incentivierte Kampagnen laufen oder nicht incentivierte Kampagnen. So, und diese ganzen Logiken bauen wir intern in den Tool. Gibt's automatisierte Vorschläge. Man relativ einfach ist mit der Datenbank verknüpft, so dass man das mit ein paar Klicks zusammenstellen kann. Und dann haben wir da ein paar Key-Metriken, also eigentlich eine Key-Metrik, das Cost per Additional Revenue. Also wie viel Geld muss ich ausgeben, um 1 Euro Additional Revenue zu kriegen? Idealerweise ist das kleiner 1, aber realistischerweise muss man auch sagen, in so einem Markt, in so einem kompetitiven Markt, ist das auch häufig in der Einzelmaßnahme auf den einen Revenue, den ich direkt umsetze, auch Negativgeschäft, aber dann natürlich mit der Kohortenentwicklung und wenn ich Leute wieder zurückhole oder animiere, mehr zu fahren, trägt sich das natürlich durch. Und wird dann am Ende entsprechend profitabel.
Ich verstehe eure Perspektive des inkrementellen Umsatz, also der Kosten des inkrementellen Umsatzwachstums. Die aus einer Konsumentenerfahrung ist ja vermutlich das häufige Gegenargument, dass sich gerade schon Kundinnen und Kunden an die aggressiven, das sind ja oft Rabatte, oder aus eurer Perspektive irgendwelche Erlösminderungen, dass sich die Kunden daran gewöhnen können und praktisch immer nur dort gerade kaufen oder buchen, wo es gerade den 5 Euro oder 30% Gutschein
ist. Ist, glaube ich, wie in jeder Branche auch wahrscheinlich ein Riesenrisiko, dass wenn man sich so nicht positionieren möchte, wenn man sich so positionieren möchte, okay. Und ich glaube, es ist für uns auch durchaus immer ein Thema gewesen, zu gucken, auch wenn wir sehr stark incentivieren, holen wir eigentlich die Kunden, holen wir unsere Zielgruppe rein oder holen wir eigentlich eine Zielgruppe rein, die eigentlich nicht der Kernzielgruppe entspricht und wirklich nur irgendwie Voucher Hunter sind. Das geht aber wieder zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe bezüglich der Zielgruppe. Das ist eben nicht unsere Kernzielgruppe, weil wir am Ende sagen, wir bieten eben einen qualitativ hochwertigen, verlässlichen Service an. Kostet auch was. Und wenn es immer nur um das Hopping geht, dann das sind Leute, ja klar, nehme ich den Revenue mit, wenn die bei uns fahren, aber die droppen im Zweifelsfall auch wieder raus, wenn es irgendwo ein anderes Angebot gibt. Ich glaube, das ist jetzt ist meine Philosophie, das wird sich zeigen, auch über die Langfristigkeit, wie viel Recht man damit hat, ist, die ganzen Services haben einen Preis. Und wir haben jetzt nicht irgendwie einen 200% Premium-Aufschlag da drauf, sondern das ist ja ein mehrseitiger Marktplatz und da müssen alle Teilnehmer des Marktplatzes irgendwie von leben. Das heißt, natürlich kann ich irgendwie mit einer hohen Burnrate und viel Kapital stark incentivieren und Marktwachstum aufbauen. Aber wenn ich mir nur so preissensible Kunden hole, und das ist ja teilweise in Extreme getrieben worden, wo dann irgendwie eine Ride-Hailing-Fahrt günstiger war als der öffentliche Nahverkehr. Mhm. Da adressiere ich Leute, wenn die Preise, und das gilt für jeden, ab irgendeinem Zeitpunkt wieder auf ein normales Niveau gehen müssen, weil du kannst nicht für immer, und ich würde mal sagen, seit 9 Monaten auch vielleicht noch ein bisschen kürzer, mit der Veränderung der Marktdynamik und das Kapital nicht mehr ganz so günstig ist, wie es vorher war, kannst du ja nicht immer ein Loss-Making-Business machen. Das ist, ja. Und das ist es in dem Fall. Ja, da werden extrem hohe Verluste geschrieben. Das heißt, wenn die Preise wieder anziehen, dann werden diese Leute wahrscheinlich wieder den Public Transport nehmen, weil die auch vorher den Public Transport genommen haben, weil das in ihrem Budget ist.
Ja, wie meine Söhne, die, wenn sie zu zweit fahren, also in Hamburg kostet irgendwie das HVV-Ticket, aus dem Vorort in die Stadt zu fahren, 3,75 Euro mal zwei, ne? Dann teilen die sich ein Auto eurer Wettbewerber und sind günstiger. Okay, aber die churnen sofort, das kann ich dir sagen. Okay, wie sieht die Marketing-Orga aus? Ich stelle mir das, das ist ja mega komplex, ne? Ihr habt einen mehrseitigen Marktplatz, ihr habt eine hohe Produktbedeutung, also vom Interface als auch von der eigentlichen Service-Seite. Ihr seid in mehreren Märkten unterwegs. Das muss doch eine super komplexe Marketing-Organisation sein.
Ja, die hat sich auch über die Jahre immer verändert. Das ist, glaube ich, gut, weil es gibt auch, glaube ich, keine richtige Marketingorganisation. Es gibt dann die für das Unternehmen in dem Moment oder hoffentlich für einen etwas längeren Zeitraum, aber für die Phase die richtige Marketingorganisation. Wir sind im Moment relativ klar strukturiert, würde ich sagen. Wir haben im Prinzip zwei große Marketingbereiche. Das ist einmal Brand und Communication und dann einmal Marketing Operations. Die aber, das ist auch, das erkläre ich gleich noch, das ist aber keine Trennung zwischen Brand und Non-Brand. Ja, das habe ich, glaube ich, wahrscheinlich in Talks vor 4, 5 Jahren schon gesagt, dass ich das für Quatsch halte, halte ich immer noch für Quatsch. Das muss irgendwie alles zusammengehen. Aber die Trennung ist so ein bisschen der eine Bereich, Brand und Communications, hat zum einen PR-Comms, hat das Inhouse-Design-Team, hat das Produktmarketing, also wie kommunizieren wir neue Features an die Fahrer, aber auch an die Passagiere, und das originäre zentrale Brandmarketing, die großen Kampagnen und Aktivierungen konzipieren, ja, und dann auch mit externen Agenturen in dem Fall dann zusammenarbeiten, um jetzt eine TV-Kampagne irgendwie auszuarbeiten. Das ist der eine Block, und der andere Block ist, und dann liegen noch so ein paar, ich würde mal sagen, verhältnismäßig kleinere Sachen, ja, Website und sowas mit in den Blog. Marketing Operations, auch ein bisschen größerer Bereich, da liegen Performance Marketing, CRM und dann alle Country Marketing Teams. Das haben wir irgendwann zentralisiert, aber wir haben in jedem Markt, unterschiedlich nach Marktgröße, so wahrscheinlich so 2 bis 5 lokale Marketeers im Markt sitzen, die dann eben entsprechend die globalen Brandkampagnen lokal übersetzen. Die machen dann am Ende auch die Mediabuchung mit den Agenturen für Out-of-Home und so weiter, arbeiten eng mit dem Performance Digital Team zusammen, weil wir die Digitalkanäle immer selber ausspielen. Genau, und die reporten aber trotzdem zentral mit in diese Marketingorganisation. Und das ist es eigentlich. Also es ist relativ straightforward. In dem Marketing Operations Team ist noch ein dediziertes Data Team, was nur für Marketing arbeitet und sich dann um diese ganzen Attributionslogiken, Segmentierungen und so weiter kümmert. Das gehört definitiv noch mit dazu. Und wir haben ein Team, das war mal im Marketing, das haben wir jetzt in den Operations-Bereich gehängt, die sich mit dieser ganzen Incentive-Logik, ja, also wie incentivieren wir auch zum Beispiel Fahrer, ja, mach irgendwie 10 Touren dieses Wochenende, dann kriegst du 50 Euro extra, also die sich diese Logiken ausdenken, das spielt dann da noch mit rein. Und die arbeiten auch sehr eng mit dem Marketing zusammen, aber ansonsten aus meiner Sicht eigentlich relativ straightforward und zu ganz großen Teilen in-house.
Okay, das habe ich fast so ein bisschen erwartet, dass, also ich wüsste auch nicht, wie es anders gehen könnte. Wie sieht das in so Schnittstellen rein, wie zum Beispiel zur Produktentwicklung und zum Pricing? Das sind ja so oft funktional, das ist ja nicht immer originär im Marketing gedacht. Es sei denn, man hat wie rein digitale Güter, dann ist das anders. Wie ist das auch bei euch im BI Team oder gibt es da noch?
Ja, also es geht schon ein bisschen tiefer rein. Also es gibt Pricing, das hängt mit in dem Team, die auch die ganze Incentivierung und Marketplace Balance machen, als Commercial Team. Mhm. Dann gibt's einen Pendant dazu auf der Produkt- und Tech-Seite, auch Marketplace heißt, die kümmern sich dann um Dinge wie Dispatching der Fahrer, Allocation, aber auch in Teilen unseres Geschäfts gibt's ja auch dynamische Preise. Ja, also London Rush Hour sind die Preise höher als irgendwie dann um 11. Die ganzen Algorithmen dafür zu entwickeln und zu implementieren. Das heißt, da gibt's dann irgendwie immer einen Schulterschluss. Und ansonsten würde ich sagen, für die eher noch mehr Consumer-Facing-Sachen gibt's den Austausch zwischen den Produktmanagern und dem Marketing-Team und dann ist natürlich das Produkt-Marketing als der Bereich, die eben den Produkt-Output in die Welt tragen, da extrem wichtig.
Super. Ich merke so gerade an den Inhalten oder an der Art deiner Antworten, dass es echt eine super, sagen wir mal, Ausnahme ist, aber auch, glaube ich, total hilfreich, dass du CEO und CMO bist, weil du kennst ja wohl die Diskussion, dass man als CMO solche organisatorischen Herausforderungen noch ewig lang erklären muss. Was würdest du sagen, was ist so die größte, der größte Nutzen, den du so für dich hast, aufgrund deiner Erfahrungen, jetzt nicht nur bei FreeNow und damals noch MyTaxi und GoodGame, die du als Marketeer gelernt hast und jetzt als CEO nutzen kannst?
Ich glaube, und das geht dann tatsächlich auch, ist so Stück für Stück immer übers Marketing rausgegangen. Aber in den Bereichen, in denen ich früher gearbeitet habe, war also im Gaming zum Beispiel, aber auch noch auf Agenturseite für Kunden, war es eigentlich immer so, es waren immer Geschäftsmodelle, wo Marketing, Marketingausgaben und der Return das Geschäft bestimmt. Ja, und wo das auch nicht nur reine Brandkampagne und da geht was raus und irgendwo anders, und dann gibt's ein großes Sales-Team, irgendwie die On-the-Ground-Sachen reinziehen und da kommt Revenue her, sondern das war immer direkt connected. Sodass ich eigentlich, für mich Marketing immer eine Revenue-Funktion war. Das war es dann auch, weil ich war dann auch im Gaming und auch bei FreeNow in der CMO-Position immer für das gesamte Revenue-Management verantwortlich. Und dann komme ich aus dem Performance-Marketing, deswegen kenne ich mich ganz gut mit Data aus. Und dann habe ich immer irgendwie das im Tech-Kontext gemacht, deswegen ist mir Tech nicht fremd. Ich bin Führungskraft seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder sonst irgendwas, deswegen habe ich mit HR schon ein paar Berührungspunkte gekriegt. Und wenn du diese Revenue-Verantwortung hast, dann hast du zumindest nicht so viel mit dem Accounting, aber mit dem Commercial Finance Controlling auch ziemlich eng zu tun, weil die das ja nachher irgendwie in die P&L packen. Wenn du da jetzt mal einen Strich drunter machst, war das nämlich so, das habe ich mich auch gefragt, okay, wie viele Blindspots gibt es eigentlich? Mhm. Aber dadurch, dass Marketing in meinem Verständnis, was Marketing ausmacht und so wie ich es auch das ausfüllen dürfte, glücklicherweise, so stark in die wirtschaftliche Unternehmenssteuerung reingeht und dann noch mit dem Performance-Marketing-Data-Background, man jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, von einem Engineer steht und denkt so, ich habe keine Ahnung, wovon der überhaupt redet, ja. War das in so einem Tech-Unternehmen, okay, damit deckt man relativ viel ab. Ja, und ich kenne dann natürlich auch die Probleme, die daraus erwachsen, ich kenne die Chancen, die daraus erwachsen und ich kann auch die unangenehmen Fragen stellen, auch wenn ich das vielleicht nicht mehr tagtäglich mache. Und ich glaube, das hat mir extrem geholfen, die Rolle überhaupt erstmal zu bekommen und die jetzt auch einigermaßen ordentlich auszuführen.
Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Von wegen Blindspots oder vielleicht auch Painpoints, was viele haben schon vor der, sagen wir mal, jetzt kann man ja auch von einer Krise, also zumindest von einer konjunkturellen Krise sprechen, viele haben als Painpoint so den Fachkräftemangel. Ihr habt ja auf mehreren Stufen, ihr habt ja vermutlich auf euren hochspezialisierten funktionalen Ebenen Herausforderungen, als auch jeder kann lesen, dass es auch auf der Fahrerseite, egal ob jetzt beim CAP, also beim Paketdienstleister oder Mobility Provider, selbst die HVV findet ja keine Fahrer mehr. Wie geht ihr damit um?
Also vielleicht erstmal intern. Ich glaube, wir haben ein recht gutes Arbeitsumfeld geschaffen. Im Sinne davon, wir haben eine Company mit einem gewissen Purpose. Ja? Wir wollen die Mobilität in Städten verändern und irgendwie zum Positiven verändern. Das ist für viele Leute, wie ich sage, heute auch noch wichtiger, als es vielleicht vor 15 Jahren oder so der Fall war. Mhm. Dann haben wir natürlich einen sehr großen Anteil an Tech Leuten, ja, irgendwie Entwickler sind natürlich für uns auch extrem wichtig. Haben da irgendwie auch im Tech-Bereich einen sehr, sehr guten Ruf. Wir contributen zu Open-Source-Projekten. Unser CTO ist ziemlich stolz darauf, dass wir jetzt tatsächlich Leute, die in der Vergangenheit mal regretted lieber waren, also gegangen sind, weil sie woanders mal gucken wollten, jetzt wiederkommen, weil sie gesagt haben, ja, das war schon irgendwie ziemlich gut eigentlich. Und ich habe jetzt verstanden, was ich hatte. Also da haben wir glaube ich, eine ganz gute kulturelle Basis. Und wir waren schon vor der Pandemie eigentlich sehr stark remote aufgesetzt, dadurch, dass wir in 10 Ländern sind. Wir haben 2 große Tech-Hubs in Hamburg und Barcelona, aber wir haben in jedem Land, wo wir operieren, Office. Und wir haben die Leute noch nie so richtig darauf verhaftet, dass die an einem gewissen Standort sitzen müssen. So, das heißt, es war immer schon, wenn du ein Meeting hattest, war eigentlich immer auch irgendwer im Zoom mit dabei, selbst wenn irgendwie ein Großteil physisch vor Ort war. Das haben wir natürlich dann, deswegen konnten wir das direkt umsetzen und haben das eigentlich noch während der Pandemie weiter ausgebaut und haben gesagt, ja okay, aber wir können eigentlich, also wir haben überhaupt gar kein Problem damit, remote anzubieten. Das heißt, wir geben relativ viel Flexibilität auch an unsere Mitarbeiter und haben das jetzt auch so umgesetzt und haben auch gesagt, das bleibt jetzt erstmal so und wir machen jetzt nicht 5 Tage Back to Office oder mal einen Tag Home Office. Das wird auch relativ stark, vor allem in einem Tech-Unternehmen geschätzt. Man kriegt mal auch mit, wie gut das so Engineers finden, wenn die großen Tech-Companies Back to Office forcieren. Das heißt nicht, dass niemand im Office ist. Die Leute kommen gerne, aber dann kommen die irgendwie 2 Tage und kommen alle zusammen und machen dann was anderes als an den Tagen, wo sie irgendwie zu Hause sind. Und ich glaube, so in diesem Gesamtpaket neben so normalen Perks und unserem eigenen Produkt, ja, unser Mobility-Budget können die Leute natürlich nutzen und so weiter, haben wir da aber, glaube ich, irgendwie ein ganz gutes Paket und sind einfach ein europäisches Tech-Unternehmen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Du sitzt halt an einem Unternehmen, wo du relativ nah auch am Management bist, egal in welcher Funktion, an den Entscheidungen und bist nicht so ein verlängerter Arm, wo irgendwie aus der Bay Area eine Ansage kommt, aber du eigentlich nur ausführende Instanz bist.
Ja. Ich ahne, was du meinst. Die, sag mal, aber gut, okay, das verstehe ich auf der Fachkräfteseite. Ist aber auch die Akquisition zum Beispiel von Fahrerinnen und Fahrern nicht auch auf der normalen Wachstumsseite nicht auch eine Hürde?
Ja, es kommt total auf den Markt drauf an. Ich würde sagen, die Pandemie hat tatsächlich, wie auch in anderen Industrien, viele aus ihrem eigenen Job rausgetrieben und nicht alle sind wiedergekommen. Das sehen wir ganz stark in Gastronomie, Hotellerie, aber das sehen wir auch in dem Bereich. So, dass wir teilweise, wir haben hier in Hamburg auf jeden Fall weniger Taxis als vor der Pandemie, weil es weniger Taxifahrer gibt. Das geht aber langsam wieder hoch. Das ist durchaus auch ein Job, der nicht ganz unlukrativ ist, wenn man viel fährt. So, dass das am Ende eigentlich jetzt langsam wieder anzieht. Du hast aber je nach Markt auch unterschiedliche Hürden. Gerade wenn du jetzt Taxi, ist immer staatlich reguliert eigentlich. Manche Städte geben nicht genug Lizenzen aus. Ja? Das heißt, es wird irgendwie künstlich verknappt und es gibt viel mehr Nachfrage, als dann eigentlich Supply da ist. Aber dementsprechend ist die User, wir haben jetzt viel über User Acquisition auf der quasi Endkunden-Nutzerseite gesprochen. Das machen wir aber auch für die Fahrer. Auch viel offline natürlich und auch an Taxiständen und Flyern, aber tatsächlich auch digital. Also wir machen auch Performance-Marketing für die Akquise von Drivern.
Hast du so zum Abschluss, hast du eine Vision oder Perspektive, wie sich euer Geschäftsmodell oder auch das Geschäftsmodell eurer Wettbewerber im Sinne von wirkliche Nachhaltigkeitslösungen, wie sich das so in den nächsten 5 bis 10 Jahren entwickelt? Hast du da irgendwie...
Ja, also ich glaube, und das ist so, da müssen irgendwie alle an einem Strang ziehen und an vielen Stellen muss man auch sagen, passiert das, ja. Also auch gerade in so Diskussionen auf europäischer Ebene spricht man zusammen auch mit Wettbewerbern, mit den Behörden, weil eigentlich alle das gleiche Ziel verfolgen, nämlich dass wir die Mobilität verändern, wirklich eine Mobilitätswende schaffen. Einmal, um das Leben in Städten irgendwie wieder angenehmer zu machen, was so Grünflächen, Lautstärken und so weiter angeht. Und zum anderen natürlich, was die Emissionen angeht. Und wir haben uns da schon ganz klar, auch schon vor 2, 3 Jahren darauf bekannt, unsere eigenen Emissionen offsetten wir und versuchen natürlich, das auch irgendwie zu reduzieren. Und gerade Corona hat mit Travel und so weiter geholfen. Aber wir haben eine klare Pledge abgegeben. Wir wollen, dass 2025 die Hälfte unserer Fahrten rein elektrisch ist. Neue Mobilitätsformen, die elektrisch sind, helfen. Dass Hamburg zum Beispiel jetzt gerade gesagt hat, sie lassen ab 2025 keine Verbrennertaxis mehr zu, hilft. Ja, aber wir unterstützen das auch. Wir ermöglichen den Fahrern bessere Deals bei vielen Autoherstellern, nicht nur unseren Shareholdern, in Bezug auf Zugang zu Elektromobilität, weil wir eine andere Buying Power dann aggregiert liefern können. Bis 2030 ist das Ziel eigentlich 100% aller Fahrten emissionsfrei zu haben.
Großartig. Klasse. Eure Shareholder sind Mercedes-Benz und BMW.
Korrekt.
Ja, sehr gut. Großartig. Klasse. Ich finde das ein, also großer Fan, ich fürchte, das hat man rausgehört, aber das ist ja auch nicht schlimm. Großer Fan eurer Lösung. Ich finde es auch toll, dass ich glaube, das erfordert ja auch ein bisschen Mut von allen Beteiligten, nicht nur vom Management, solche Unternehmen wirklich so konsequent voranzutreiben, um unsere Städte irgendwie ein bisschen lebenswerter zu machen. Ich danke dir insbesondere auch für die tiefen Marketing-Insights. Das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit und fand ich super spannend. Ganz herzlichen Dank, lieber Thomas.
Vielen Dank, Erik.
Super. Das war's, vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.